eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kloiphofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klimadashboard, Journalistinnen, innovative UnternehmerInnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um 11 Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um 6 Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com/podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Diese Woche gibt es leider keine neuen Freunde der Sonne, darum danke an die ersten drei, die gleich am Anfang, am 12. Jänner 2023 mit dabei waren auf Steady. Vielen Dank, liebe Nora, Thomas und Emanuel. Die drei unterstützen noch immer aktiv den Podcast. Vielen, vielen Dank. Und danke auch noch an einen anderen Thomas, der auch gleich am Anfang mit dabei war, aber seine Mitgliedschaft mittlerweile beendet hat. Jetzt ein Freund der Sonne werden auf sonneundstahl.at/Freunde. Folge 4 der dritten Staffel. Wir haben jetzt mit Molekularbiologen, Technikfolgenforschern und Sozialwissenschaftlern gesprochen. Und wenn wir besser verstehen wollen, warum Gesellschaften bestimmte Einstellungen haben, dann kommen wir natürlich an Soziologen nicht vorbei. Und da freut es mich extrem, dass sich letztes Jahr der Umwelt- und Techniksoziologe Ortwin Renn die Zeit für ein Gespräch genommen hat, das ihr heute zu hören bekommt. Renn ist ein renommierter deutscher Wissenschaftler, der Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam war. Und seit 2023 ist er am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam aktiv. Und er hat mir noch einmal einige extrem interessante Gedanken zum Thema Gentechnik-Ablehnung mitgegeben. Los geht's! Lieber Herr Renn, Sie haben mal geschrieben, dass die Gentechnik eine Projektionsfläche für den Sündenbock Modernisierung sei. Könnten Sie mir erklären, was Sie damit gemeint haben?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Also wir haben noch sehr starke idyllische Vorstellungen von Landwirtschaft. Das kann man beispielsweise dadurch ersehen, wenn Sie mal die Reklame für landwirtschaftliche Produkte ansehen, dann erkennen Sie in Europa, aber in allen deutschsprachigen Ländern insbesondere, sitzt der Bauer vor dem Fass und rührt den Käse und irgendwie per Wunder kommen hinterher dreieckige Käsestücke raus. Interessanterweise in den USA von derselben Firma, die Werbung sehen, steht ein weiß bekittelter Mann vor einem Aluminium-Trommel und drückt viele Knöpfchen, ja. Also das eine ist sozusagen moderne industrialisierte Landwirtschaft, das andere ist idyllische Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts. Und das ist das Wunschbild eigentlich, das wir mit Landwirtschaft verbinden. Und die Gentechnik ist so etwas wie ein Eindringling in diese Idylle. Die ist sagen, das Öffnungstor für Industrialisierung, die natürlich in vielen anderen Fällen schon längst da ist, aber sie wird dadurch nochmal stark komprimiert. Also kondensiert besser, auf diese Modernisierungsbestrebungen in der Landwirtschaft. Und von daher wirkt es immer wie ein Fremdkörper und verbunden auch damit, dass viele Menschen den Nutzen nicht einsehen, ist es sozusagen ein guter Anknüpfungspunkt oder eben auch ein Eingangstor für eben alle Bedenken und alle Probleme, die man mit industrialisierten Landwirtschaft verbindet.
wenn man sich jetzt mit den fachlichen Argumenten beschäftigt, dann ist das oft rational überhaupt nicht nachvollziehbar. Also da hält man sich seit Jahren oder Jahrzehnten an Nebenschauplätzen auf. Aber so wie Sie das erklären, wird das für mich viel verständlicher, was dann im Detail gar nicht um große Nebenwirkungen, zum Beispiel auf die Biodiversität geht, sondern weil es eher so ein Gefühl ist, dass viele Menschen haben, da läuft was falsch. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, und dass dann die Gentechnik so ein Symbol, dass man ablehnt.
Ja, also das würde ich genauso sehen. Wir sehen ja, dass die Gentechnik beispielsweise im medizinischen Bereich durchaus akzeptiert wird, wenn man da sagt, naja, also das ist großer Nutzen, Leute werden geheilt, da kann man nichts dagegen haben. Also bei der Gentechnik kommt eben zusammen, dass für Verbraucher und Verbraucherinnen der Nutzen nicht klar ist. Also vom gentechnisch veränderten Brot oder Tomaten habe ich nichts. Ja. Da hat vielleicht der Produzent was von oder wie auch immer. Aber letztendlich herbizidresistente Pflanzen, da kommt natürlich noch dazu, dass man so etwas ohnehin nicht will. Ja. Also dass Pflanzen gegen Herbizide im Prinzip immun sein sollen. Ja, man will ja gar nicht haben, dass man die Herbizide nicht benutzt. Indirekt wird das tatsächlich auch gefördert, aber letztendlich waren die ersten Anwendungen, die mit Gentechnik verbunden waren, auch welche, bei denen der Nutzen sogar umstritten war. Ja, also bei dem man genau diese Form hatte, wo man sagte, eigentlich brauchen wir doch mehr Biolandwirtschaft und wir wollen da zurück zur Natur. Und alles, was dem entgegensteht, ist etwas, was wir nicht wollen. Und dann kommt noch sozusagen das ein bisschen Unheimliche, der Zauberlehrling Mensch dazu, ja, mit Hybris, der also einfach mal in die Schöpfung greifen zu können, was er, Nebensatz gesagt, im Bereich der Züchtung schon immer getan hat, ja, aber nichtsdestotrotz wirkt das nochmal ein stärkerer Schritt, sodass wir also sozusagen so einen Dreiklang haben, der Eingriff in die Modernisierung, also als Zurückweisung eigentlich einer industrialisierten Landwirtschaft. Das zweite ist, für den Verbraucher und Verbraucherin gibt es eigentlich gar keinen Nutzen, also er weiß gar nicht, wofür das für ihn gut sein soll. Und das dritte ist, dass da irgendwie noch das Gefühl herrscht, also hier übersteigt sozusagen der Mensch seine Kapazitäten, verliert sich sozusagen einer Hybris gegenüber der Natur und das wird sich irgendwann rächen. Gar nicht so sehr, dass plötzlich Leute tot umfallen, das erwarten die Leute auch nicht mehr und dass es krank wird oder dass die Biodiversität stark eingeschränkt wird, aber irgendwo kommt der Zauberlehrling, ja, da kommt dieses Faustsche Motiv hinein, wird dann irgendwann dicht, wird die Natur sich rächen, wenn man zu stark in sie eingreift.
Aber es ist spannend, weil bei anderen großen Eingriffen in die Natur, wie zum Beispiel bei Autobahnprojekten, da gibt es diese große Opposition nicht.
Ja, ich meine, das sind die drei Dinge kommen zusammen, ja. Also ich meine, der Autobahn, ich meine, da gibt es natürlich auch genug Gegner, aber letztendlich diejenigen, die sie nutzen, haben einen großen Nutzen, ja. Und dasselbe ist ja auch bei der roten Gentechnik, ja. Also wenn die natürlich, ich kann sagen, na ja, also wenn einer an Krebs stirbt oder nicht stirbt, dann bin ich da auch bereit, sozusagen die industrialisierende Medizin in Kauf zu nehmen. Ja, auch da haben wir ja dieselbe Diskussion, ne? Gerätemedizin und entmenschlichte Medizin und so weiter und so fort. Aber solange die Mehrheit als die andere, hält sich die Opposition in Grenzen. Bei der Gentechnik ist etwas anders, das kann sich jetzt ändern. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt plötzlich Anwendungen der grünen Gentechnik, die jetzt sehr nutzenbezogen sind oder sehr gemeinwohlorientiert sind. Also wie, ich sag mal, der Golden Rice, der also tatsächlich eben auch Vitamin A enthält, dass die Leute nicht mehr blind werden oder eben, dass eben Reissorten Stickstoff aus der Luft nehmen können. Das sind natürlich Dinge, wo Leute plötzlich sagen, na ja, also das hat ja nun wirklich einen Nutzen. Ja, aber die matschfreie Tomate oder herbizidresistente Pflanzen, von denen habe ich nichts.
Aber durch den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum auf der Erde, kann das dazu führen, gibt es mehr Schädlinge, Trockenheit, Dürren, Überschwemmungen, die Ernährung der Welt in einer 2-3 Grad wärmeren Welt ist auch nicht so ohne, dass dann der Nutzen eher erkannt wird von Gentechnik?
Genau, also ich denke, das ist sozusagen mit dem Druck, sozusagen Klimawandel, also ich sagte eben schon, der Reis, den Stickstoff aus der Luft nimmt, der braucht nicht mehr bewässert zu werden, also ganz da im Wasser stehen. Das sind natürlich Dinge, die jetzt sozusagen adaptive Pflanzen für den Klimawandel bereitstellen. Und da kommen natürlich auch, ich sag mal, diejenigen, die bisher sehr stark gegen grüne Gentechnik waren, also die ganzen Umweltverbände, kommen dann in eine Zwickmühle, weil sie sagen, auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass wir was Adaptives tun gegen den Klimawandel, ja. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch keine Gentechnik, aber das beißt sich dann. Ja. Und dann werden auch viele abfallen. Wir sehen ja jetzt schon auch in den grünen Diskussionen, dass jetzt mit CRISPR-Cas, also mit dieser neuen Methode, die jetzt auch wesentlich weniger invasiv ist, dass da auch ein Umdenken teilweise in den, ich sag mal, Umweltschutzverbänden stattfindet.
Aber psychologisch betrachtet ist das ja dann schwierig. Das war ja etwas, was den Umweltverbänden viel Popularität gebracht hat und was für das Eigenverständnis als Umweltschützer wichtig war, diese Gegnerschaft zur Gentechnik. Und dass dieser Spagat, den Sie angesprochen haben, das ist schwierig jetzt zu sagen, okay, machen dann einen Punkt und sagen, hey, Gentechnik ist doch keine Gefahr für eine nachhaltige Welt, sondern sie bringt sogar etwas am Weg dorthin. Wenn ich jetzt an Greenpeace denke in Österreich, die Kampagnen, da geht es noch immer um Gift und die Gefahr aus dem Labor für die reine Natur, das ist sehr schwierig, da rauszukommen.
Ja, also ich glaube auch, dass für Greenpeace wird sehr schwierig, weil die quasi die ganzen Kampagnen darauf ausgerichtet haben. Da glaube ich auch kaum, dass da, aber wir fangen natürlich an, guckst du mal in Deutschland, der NABU, Naturschutzbund Deutschland, hat sozusagen jetzt schon etwas differenzierter argumentiert. Das war auch, vorher waren die auch nicht so radikal wie jetzt Greenpeace beispielsweise, ja. Und die sagen natürlich, früher war das sinnvoll, da musste man ja Antibiotika als Trailer nehmen und das brauchen wir jetzt nicht mehr mit CRISPR-Cas und wir sehen jetzt, die Anwendungen sind anders geworden, ja. Also wir müssen natürlich irgendwo Gesicht wahren, da bin ich ganz bei Ihnen, ja. Aber es gibt heute genügend Argumente zu sagen, was wir früher gemacht haben, war richtig, ja. Da war das auch noch die rudimentären Formen, das hätte da war unsinnig. Jetzt sind die also etwas differenzierter geworden. Wir sehen auch, dass die Anwendungen andere geworden sind, auch die Herausforderungen größer sind. Jetzt können wir unter ganz bestimmten Bedingungen das auch für sinnvoll erachten. Also ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Umdenkungsprozess, aber es ist klar, ehe die bei Greenpeace ankommen, wird das noch einige Zeit dauern.
Haben Sie eine Erklärung, warum die Skepsis gerade im deutschsprachigen Raum so groß ist?
Also ich glaube, dass, ich meine, einerseits gibt es eben so Historiker, die sagen, naja, wir sind die Nationen nennen, ja, wenn Österreich und Schweiz mit einbezieht, die ein besonders romantisches Verhältnis zur Natur haben. Ja, also diese starke Romantik, die wir jetzt auch sagen, einerseits lange Tradition zurücksehen, da wollen 20, 30 Jahren nochmal zum Teil natürlich in einer schwierigen Auseinandersetzung dann im Nationalsozialismus, aber vorher auch schon eine große Rolle gespielt hat. Also diese Naturidylle hat einen sehr viel höheren Wert bei uns als in fast allen anderen Ländern. Das ist abgestuft. Auch in England kennen wir diese Naturidylle sehr stark. Da haben wir auch durchaus auch eine starke Anti-Gentechnik-Bewegung, aber nicht so stark wie in Deutschland und in Schweiz und in Österreich. In den angelsächsischen Ländern ist es viel pragmatischer, aber immer schon, ja. Und die Franzosen können sozusagen das Ding wie Waldsterben und so, für die kein Thema, ja. Also von daher glaube ich schon, dass da also was dran ist an dieser historischen Verwurzelung. Das andere ist natürlich, dass wenn man jetzt von den letzten 3 Jahren mal absieht, in den deutschsprachigen Ländern eigentlich keine wirkliche Bedrohung durch Außen stattgefunden hat, zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Also es ist ja nicht uninteressant, dass nach Fukushima, also nach diesem Unfall in Japan, mehr Jodtabletten in Deutschland verkauft worden sind als in Japan. Also da, wo es keine Katastrophen gibt, werden sie sozusagen auch ein Stück weit herbeifantasiert. Und das war lange Zeit so in Deutschland so, das war die Atomenergie und die Gentechnik, das waren die Bösewichte, ja. Und ansonsten gab es kaum was einen bedroht. Naturgefahren waren relativ harmlos. Technische Unfälle kamen so gut wie nicht vor, andere Katastrophen auch nicht. Also man konnte sich sozusagen gut zurücklehnen. Das passiert nur bei den anderen und dann sich auf die Dinge kaprizieren, indem man irgendwie so ein Negativpotenzial spüren konnte. Und da war Gentechnik wie so ein Hybris-Argument und Kerntechnik, das kann ja im schlimmsten Falle richtig schlimm werden. Das waren so die Dinge, die sehr stark mobilisiert haben. Das hat sich jetzt auch, vielleicht ist das auch ein Grund, warum jetzt plötzlich über Gentechnik ein bisschen anders nachgedacht wird. Mit der Pandemie und natürlich mit Ukraine ist das völlig anders geworden. Jetzt plötzlich sagen Leute, wir können auch betroffen sein. Ja, und ich meine, wir hatten ja 19 große Pandemien, bevor Covid-19, nur Deutschland und Österreich waren nie betroffen. Ja, die haben sich Ja, und man hatte dadurch das Gefühl, bei uns geht das alles vorbei. Das ist alles in Südostasien, ja, alle die China oder in Südamerika, ja, Afrika, da sind die großen Pandemien, aber bei uns ist das alles nicht. Und das hat sich jetzt geändert. Also im Moment merken wir auch, dann kommt der Klimawandel dazu. Bis 2020 oder so war der Klimawandel abstrakt, also war ein paar heiße Sommer, aber jetzt, wo jetzt 5, 6 heiße Sommer hintereinander waren, wo Waldbrände im großen Maße waren, wo wir Hochwasser im Ahrtal hatten, jetzt plötzlich sagen sie, oh, der Klimawandel ist wirklich bei uns angekommen. Ne? Und dadurch, glaube ich, wird auch nochmal alles nochmal umgedeutet. Also dieser Luxus, sich auf Gefahren zu kaprizieren, die eigentlich keine sind, die sind jetzt, dieser Luxus kann man sich jetzt gar nicht mehr leisten. Ja? Und glaube ich, da wird auch eine nüchterne Betrachtung auf diese, ich sag mal, eher gefühlten Risiken wird jetzt auch deutlich.
Dieses romantische Bild der Natur, das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja auch etwas sehr Schönes, das Wandern, die Berge, die Verbundenheit, die man da spürt, das ist ja etwas, was durch den Wegfall der Religionen den Menschen in der modernen Gesellschaft oft fehlt. Haben Sie da eine Idee für eine Erzählung im 21. Jahrhundert, die sich mit Wissenschaft auf einen Nenner bringen lässt? Das ist ja auch eine gute Basis, diese Wertschätzung der Natur im deutschsprachigen Raum. Wenn ich jetzt an den Schutz von Biodiversität denke oder an erneuerbare Energie, da ist man dann auch oft dagegen, gegen Windräder oder Freiflächenphotovoltaik, weil das in der Natur keinen Platz hat. Aber eine Erzählung, wie man das positiv verbindet, dieser Zugang zur Natur, die Wertschätzung, der Schutz unserer Arten, wo man dann eben Gentechnik und erneuerbare Energie, Windräder, Freiflächen, Photovoltaik dafür einsetzen kann, also im positiven Sinn, als zum Schutz unserer Natur, Kulturlandschaft und eben nicht als Bedrohung.
Naja gut, ich meine, da sind wir ja alle so ein bisschen dran. Diese Erzählung Nachhaltigkeit ist natürlich eine der Erzählungen, die jetzt noch gefüllt werden muss. Ja, und ich meine, auf der einen Seite ist es so, dass wir alle merken, wie gesagt, dass naturverbundene Biodiversität, Schönheit auch des Nichtgestaltens, ja, also dass das Urwüchsenwachstums für uns da Faszination ausübt. Gleichzeitig aber wir 10 Milliarden Menschen ernähren müssen und wir wollen auch einigermaßen gut leben, ja. Und die Frage ist, kann man das miteinander verbinden? Und wenn man diese Erzählung Nachhaltigkeit sagt, ja, das kann man, aber es setzt natürlich einiges voraus. Und diese Voraussetzung ist, dass wir eben, ja, auch im Konsum uns ändern, weniger Fleisch essen, ja, das würde schon sehr viel ausmachen, ja, also wenn wir Fleischkonsum halbieren würden, könnten wir sehr viel mehr Fläche für Naturschutz haben, ja, und wir brauchen, sagen wir, Hightech in vielen Bereichen, also eine Kreislaufwirtschaft, wie wir sie anstreben, ist ohne Digitalisierung gar nicht denkbar. Das heißt also, in Bayern sagt man oft Lederhose und Hightech, ja. Das ist so ein bisschen natürlich klar, das ist, wirkt dann irgendwie wie PR-Gag. Aber letztendlich zu sagen, ja, die Biodiversität, Klimaschutz erfordern auf der einen Seite Hightech-Dinge und eine sagen, idyllische Landwirtschaft ist einfach nicht effizient. Ja? Und gleichzeitig können wir aber, wenn wir unseren Lebensstil und Produktionsweisen auf Nachhaltigkeit ausrichten, können wir dennoch genügend Fläche haben, die im Prinzip der Natur überlassen sein kann und die auch wir für die Natur nutzen, also für die Natur eben ungenutzt lassen können. Und also der Fleischkonsum ist meistens ein wunderbares Beispiel. Es ist nicht die Gentechnik, die seine industrialisierte Landwirtschaft betreibt, sondern unsere enorme Fleischlust, ja. Die braucht einfach enorme Flächen, ja, und Massentierhaltung und Stallhaltung und was alles dazugehört. Und da ist die Gentechnik sozusagen in diesem Feld eigentlich nur Nebenspieler.
Und die Biolandwirtschaft, die ist in Österreich noch deutlich beliebter und verbreiteter als in Deutschland, die hat es geschafft, diese Gefühle und kulturellen Eigenheiten in eine für viele Menschen überzeugende Erzählung zu überbringen. In Österreich heißt es ja eine Marke vom Einzelhandel, also eine Biomarke zurück zum Ursprung, eine andere Natur pur, eine andere ja natürlich. Das hat die konventionelle Landwirtschaft nicht geschafft, wenn wir jetzt mal in diesen Schubladen denken möchten. möchte. Also bei nachhaltiger Landwirtschaft denken erstmal alle an Bio, obwohl Bio in Österreich 35% mehr Fläche für denselben Ertrag braucht. Und wenn man Flächen sparen möchte für den Umweltschutz, dann ist das ja nicht unbedingt die Richtung, in die wir gehen möchten. Aber bei der Erzählung, beim Narrativ, da hat die Biolandwirtschaft sehr vieles richtig gemacht.
Absolut, absolut. Ich glaube auch, dass das mal ein gutes Zeichen ist, wenn man das auch nochmal sieht, was sie eben geschafft haben. Sie haben also die, der Wunsch nach idyllischer Landwirtschaft, nach Naturnähe, ja, was auch immer mit Gesundheit verbunden wird, was auch, objektiv ein bisschen kritisch ist, aber ist egal, haben sie geschafft, es in solch eine Erzählung einzubinden. Die Frage ist natürlich, ist Biolandwirtschaft sozusagen weltweit als Ziel einsetzbar? Ja, und da wird natürlich schon kritisch, ja, wenn wir also die Menschen sehen, die wir insgesamt natürlich ernähren müssen. Allerdings auch klar, die jetzt Formen der industrialisierten Landwirtschaft, die wir teilweise haben, sind auch nicht die Lösung. Ja, also von daher ist schon die Frage und kann man sehr gut vorstellen. Also in Deutschland gab es mal den Begriff der integrierten Landwirtschaft, ja, der versucht hat zu sagen, okay, wir nehmen das Beste aus der konventionellen und die Ideen aus der ökologischen Landwirtschaft und machen daraus eine integrierte Landwirtschaft. Das ist aber irgendwo nach hinten losgegangen, auch weil es nicht so klar war. Aber in der Richtung, glaube ich, muss es irgendwo mal gehen. Also wir sehen auch zumindest in Deutschland, dass die ökologische Landwirtschaft im Moment in den letzten 5 bis 10 Jahren eher stagniert. Also sie wächst nicht oder wächst kaum. Also sie hat sozusagen einen gewissen Sockel und alle, die das da auch nehmen. Ich weiß, in Österreich wächst sie, glaube ich, immer noch. Insofern ist das natürlich auch ein interessantes Zeichen. Man weiß auch nicht, wo da die Grenzen sind, wo dann also plötzlich, man muss auch, die Flächen sind ja auch begrenzt. Da bin ich mal gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Wir sehen auch zum Beispiel in den USA und anderen, wo wir auch grüne Landwirtschaften, also ökologische Landwirtschaft haben, wo innerhalb der Öko-Bewegung zum Beispiel Gentechnik ganz neu diskutiert wird. Ja. Und wenn das aus USA und Kanada nochmal rüberkommt, kann ich mir vorstellen, dass man sagen kann, wir werden die Regeln, die wir heute haben, auf keinen Fall Gentechnik auch nochmal überdenken müssen unter den Umständen, dass eben Gentechnik beispielsweise den Flächenverbrauch reduzieren könnte.
Was mich noch interessieren würde, es gibt ja überall auf der Welt den Erfolg des Populismus, definiert von der Politikwissenschaft als einen Anführer, der von sich sagt, dass er das eine, ein einheitliches, das wahre Volk gegen die böse, korrupte Elite vertritt. So eine kleine Gruppe an Menschen, die die Fäden zieht, und der Populismus verspricht einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme. Das finde ich auch spannend, wenn es jetzt um die Gentechnik geht oder auch bei den Impfungen, dann ist das ja so die Wissenschaft, ein paar wenige kluge Leute, die Forscher, die da mit der Wirtschaft, mit großen Biotechnologie- oder Pharmakonzernen, mit der Politik, Behörden, die das reguliert und vielleicht fördert, die sich da gemeinsam was ausmachen. Das ist ja quasi ein Geschenk Gottes für die Populisten, dieses Thema, für diese verschwörerische Erzählung. Und jetzt gab es ja in Österreich einen gar nicht so kleinen Teil der Bevölkerung, der sich nicht impfen lassen wollte. Und da ist das Gefühl vielleicht, was wollen die da oben denn mit mir machen? Und dann denkt man sofort bei Gentechnik an Monsanto, an Bayer, die großen bösen Konzerne, die Kapitalisten. Könnten Sie mir da jetzt sehen, wie Sie dieses Thema wahrnehmen?
Also das spielt schon eine Rolle. Also interessant ist zum Beispiel das Frankreich. Also Frankreich hatte ganz am Anfang in den 70er und Anfang der 80er Jahren eine eigene Gentechnik-Entwicklung, die von der Genossenschaft der Landwirte betrieben wurde. Und da war im Grunde überhaupt kein Gegensatz. Also die waren alle sehr für Gentechnik. Dann hat Monsanto üblicherweise in ihrer brutalen Art das aufgekauft und hat das sozusagen letztlich zerschlagen. Dann ist die Stimmung im Land völlig umgekippt. Ja, da war plötzlich, ja, das war gar nicht Gentechnik, das war Anti-Monsanto, anti-amerikanischer Konzern. Und ähnliche Dinge gibt es natürlich auch in Deutschland und in Österreich, ist klar. Es gibt also so eine, ja, Antikonzernpolitik, ist vielleicht auch nicht mal Antikapitalismus, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der wirklich antikapitalistisch ist, aber so Großkonzerne, die nur auf Profite aus sind, die sind natürlich die bösen Wichte in der Wirtschaft. Und je mehr also diese Gentechnik damit verbunden wird, auch, dass die Bauern verknechtet werden, dass sie also keine Wahl mehr haben, dass sie quasi zu Untertanen der Konzerne werden, das widerspricht auch wieder dem idyllischen Bild des freien Landmanns. Das hat schon eine wichtige Funktion. Wir sehen auch, dass jetzt, sagen wir mal, jetzt neue Start-ups im Gentechnikbereich sind, die jetzt sozusagen frei sind von dieser Assoziation mit großen Konzernen, bei denen dann auch die Akzeptanz besser und höher ist, ja, als da. Und was eben auch immer wieder deutlich wird, auch jetzt im richtigen Populismus, das, was Populisten gerne sehen, ist Regionalisierung und sagen, ja, bleib in der Heimat, ja. Und da ist natürlich sozusagen ortsnahe Produktion ein ganz wichtiger Punkt. Das kommt den Ökobauern durchaus zugute. Die werden auch von den Populisten durchaus positiv gesehen. Wir sehen natürlich den Klimawandel, leugnen sie und soll nicht wissenschaftlich sein, aber ortsnah schon. Also das ist so eine gewisse Schnittmenge auch zu der, sagen wir mal, eher linken ökologischen Bewegung. Da kann natürlich sein, dass jetzt sagen, regional angepasste Sorten, die auch gentechnisch verändert sind, dann wird sich eine andere Funktion bekommen, auch im Rahmen dieser, sagen wir mal, neuen Heimat bewegt.
Noch was anderes. Ich habe auch schon vom Argument gehört, dass die deutschsprachige Skepsis zur Gentechnik vielleicht auch etwas mit der Eugenik und den Experimenten an Menschen im Nationalsozialismus zu tun haben. Ist da was dran?
Also ich sehe das eher skeptisch. Also das würde ja eher auf die rote Gentechnik hin orientiert sein. Da sehen wir aber kaum Akzeptanzprobleme. Ja? Also Gentechnik in der Therapie einzusetzen oder in der Medizin würde ja viel eher auf das Eugenik-Argument hinzielen. Die grüne Gentechnik ist schon weit weg von der Eugenik. Ja? Was wir sehen ist, dass die Gentechnik am vehementesten abgelehnt wird in der Tierzucht. Und da ist natürlich auch so ein bisschen, ich sag's mal, jetzt erst was despektierlich, das schlechte Gewissen, ja, die Leute wollen gar nicht wissen, wie die Tiere gehalten werden und dass alle umgebracht werden, ist ja auch natürlich auch irgendwo ein Punkt, ja. Aber wenn die auch jetzt noch gentechnisch verändert werden, da ist es einfach zu viel, ja. Da ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Also da haben wir Ablehnungsraten von über 90%, also gentechnisch veränderte Tiere, Nutztiere, ja. Also da ist diese Hybris-Sache, also der Mensch ist plötzlich Co-Kreator der Natur, das schafft großes Unbehagen. Ja? Also da könnte man noch sowas mit einsehen. Aber ich würde diese Eugenik-Geschichte eher weniger sehen. Wie gesagt, sie müsste sich dann in der roten Gentechnik auch zeigen, dann zeigt sie sich aber.
Was spannend ist ja auch, wenn man sich jetzt ein Huhn anschaut, dann hat das ja nichts mehr mit dem Tier zu tun, dass das vor vielen tausend Jahren vor der menschlichen Züchtung einmal war, es jetzt nicht mehr fliegen kann, das Huhn, oder eine Kuh, die ohne vom Menschen gemolken zu werden total leiden würde, weil sie so viel Milch produziert. Aber es geht dann um diesen ganz gezielten Eingriff, der ist dann das Problem, also bei der Gentechnik, und wenn was schleppend und langsam passiert, wie die Züchtung von Hühnern und Kühen, über Jahrzehnte, also nicht über Jahrzehnte, über Jahrtausende, wo man dann auch sagen könnte, das sind dann jetzt Frankensteinwesen entstanden. Wenn das aber so langsam über die Zeit geht, dann ist das irgendwie akzeptiert und wird das sicher und okay wahrgenommen.
Ja, also ist es auch irgendwo, ich meine, es wird ja auch teilweise auch unterstützt, als mit einem Narrativ, dass wir eine Kulturlandschaft geschaffen haben, ja, und dass diese Kulturlandschaft irgendwo auch organisch evolutiv sich entwickelt hat. Ja, also weiß ich was, Auenwälder und alles, das, was wir haben, sind ja alles reine Kulturflächen, die würden ja nie, oder Almen ja bei ihnen, ja, die würden ja sofort zuwachsen, wenn da keine Schafe drauf weiden würden. Also das wird ja auch positiv durchaus gesehen, ja. Also diese, und da war jetzt die Naturidylle, sieht eben auch ein Kuh und ein Schaf. Ja, nicht ein Auerochse, ja, also bemalen lassen würde. Und insofern glaube ich, dass schon so etwas ist, aber das ist irgendwo eine Kulturevolution, die man ein seit Jahrhunderten macht und die auch gut ist, die natürlich, ich sag mal, was objektiv ein Alien drauf ist, was ist der Unterschied, ja. Und Kühe haben keine Möglichkeit, im Wild zu überleben, ja. Dass sie jeden Tag Milch geben, ist ja völlig unnatürlich, ja. Und so weiter und so fort, ja. Diese werden ja schon im Prinzip industrialisiert, ja. Und viele der heutigen Züchtungen sind ja auch so weit, dass nur noch Milchfabriken sind, ja. Das ist irgendwo in der Erzählung kulturelle Evolution der Nutztiere noch positiv konnotiert.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Rendt, für Ihre Zeit. Hätten Sie am Ende noch Buchtipps für mich jetzt zu diesem Themenkomplex Modernisierung, Technik und der Umgang der Gesellschaft damit?
Also die Berlin-Brandenburg Akademie der Wissenschaften gibt immer alle 2 Jahre den Gentechnikbericht heraus. Und da ist immer ein Teil ist immer sozusagen diese gesellschaftlichen Dinge. Das kommen Soziologen, aber eben auch Philosophen und so weiter zu Wort. Die sind eigentlich immer eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was sozusagen im Bereich Gentechnik passiert. Also von der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaft, die sogenannten BBAWs, das ist die Gentechnikberichte. Ja, also die kann ich, da ist auch immer eine gute Zusammenfassung auch der Literatur drin. Also das ist eigentlich als Ausgangspunkt sehr gut.
Wenn man jetzt einen breiteren Bogen spannt, nicht nur auf die Gentechnik bezogen, sondern generell Technologie, Nachhaltigkeit, Gesellschaft?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, ja. Also den Rektowitz sozusagen und der Berliner Soziologe, der Gesellschaft der Singularitäten, da wird viel über ökologische Modernisierung gesprochen. Dann der Frau Henkel, Ökologie und Nachhaltigkeit, ja, das ist auch eine Soziologin, die sehr viel dazu gemacht hat. Auch aus Hamburg, Anita Engel, gerade gibt es ein neues Buch zum Thema Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, wie der Titel ist, aber ist jetzt gerade rausgekommen, wo auch die Modernisierungsfragen eine große Rolle gespielt hat, als Philosoph Armin Grunwald von Karlsruhe, der sich damit da so Technik vollgegangen hat, sehr kultureller Bereich. Ne? Matthias Kaiser, wohnt in Norwegen, ist aber Deutscher, auch Philosoph, das Modernisierung und Ethik geschrieben hat. Das sind jetzt die Leute, die mir jetzt speziell einfallen.
So, da waren für mich jetzt jede Menge sehr interessanter Punkte dabei. Ich hoffe für euch auch. Danke fürs Zuhören. Sonne und Stahl sorgt für einen besseren, wissenschaftlich fundierteren Diskurs rund um Nachhaltigkeit. Und du kannst das unterstützen, indem du ein Freund der Sonne wirst. Für 6 € im Monat kriegst du zum Beispiel mein nächstes Buch über Nachhaltigkeit gratis zugeschickt. Und viel wichtiger, du unterstützt ein Projekt, das noch mehr UnterstützerInnen braucht für eine nachhaltige Finanzierung. Alle Infos auf sonneundstahl.at/Freunde. Ich danke euch. Nächste Woche holen wir dann noch einen Ökonomen dazu, der uns einmal einordnen, was für Möglichkeiten es dadurch Gentechnik gibt oder auch nicht gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten möchtet mit der nächsten Folge, dann hört man in Folge 1-3 rein, also Staffel 1, Folge 3. Das ist mit 11.000 Downloads die zweitmeistgehörte Folge von Sonne und Stahl und der erklärte Journalist Stefan Hayek, was an den Mythen rund ums E-Auto wirklich dran ist. Spoiler, nicht sehr viel. Wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.